Willkommen zu Tacheles Thüringen. Heute sprechen wir über den CSD in Berlin, die Auswirkungen der Kabinettsumbildung von Bundeskanzler Friedrich Merz für Thüringen und die Liste der Anzuhörenden des AfD-Verbotsverfahrens. Die sorgt nämlich durchaus für Staunen. Und natürlich geht es auch wieder um den Top und den Flop der Woche. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Mit mir im Studio spricht darüber Fabian Klaus. Grüß dich, Fabian.
Ja, und die wunderbare Stimme, erstmal hallo, die Sie gerade gehört haben, ist mein Kollege Elmar Otto. Und zusammen starten wir rein die aktuelle Tacheles Thüringen-Folge. Und wir beginnen mal mit dem CSD. In Berlin kam es am Samstag zu einem wirklich schrecklichen Anschlag. Ein Mann ist mit einem Van in eine Menschenmenge gefahren am Rande der CSD-Veranstaltung im Großen Tiergarten. Das war am Rande des Festivalgeländes. Und er ging anschließend mit einer Stichwaffe, so war es jetzt immer in der Berichterstattung Thema und auch von der Polizei bestätigt, auf Menschen los. Insgesamt ist dann bei der ganzen Sache eine Frau getötet worden und die Behörden gehen von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Ich glaube, dass diese Anzeichen verdichten sich in den letzten Stunden, Tagen immer mehr.
Und das Schlimme dabei, der Täter war ja wohl schon länger im Fokus der Behörden. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft und libanesischen Wurzeln, der mehrfach versucht haben soll, sich dem IS anzuschließen. Ein Haftbefehl gegen ihn, der wurde erst im Mai aufgehoben. Und wie so oft lautet jetzt die Frage, hätte all das verhindert werden können?
Ja, ich glaube, man muss das nochmal ein bisschen sortieren auch. Ne? Du hast gerade den Haftbefehl angesprochen, der aufgehoben wurde. Wie kam es dazu? Der Mann ist ja verurteilt worden wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Im Mai ist dann das Urteil vom Jugendschöffengericht in Berlin gesprochen worden und die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt und deshalb kam er auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft wollte eine höhere Strafe und deshalb kam er auf freiem Fuß, weil nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das werden sich auch die Behörden in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, nochmal sehr genau angucken und angucken müssen auch. Und bundesweit, das ging dann auch relativ schnell, kam dann so eine Debatte in Gang, Verschärfung des Jugendstrafrechts, schärfere Gesetze und so weiter.
Bedauerlicherweise, wie steht's nach solchen Anschlägen, nach solchen Attentaten, nach was auch immer Amok laufen? Also immer dann, erst wenn etwas passiert ist, werden die Rufe nach lauteren Gesetzen, nach härteren Gesetzen lauter.
Genau, ich habe das heute kommentiert unter der Überschrift immer der gleiche Reflex und immer zu spät. Ja. Weil diese Debatten werden ja vor allen Dingen dann nie zu Ende geführt. Ja, man fängt an, sie zu führen und dann ist es irgendwann wieder raus aus dem Fokus und dann werden sie nie zu Ende geführt. Jemand, der sich ja sehr dezidiert geäußert hat heute, ist Thürings Innenminister Georg Mayer, der eben auch kein Freund von diesen reflexhaften Debatten ist. Der sagt, wir müssen die bestehenden Gesetze konsequent anwenden. Und lenkt dabei auch so ein Stück weit den Fokus auf die Thüringer, oder nicht auf die Thüringer Justiz, sondern insgesamt auf die Justiz, dass es eben möglich sein muss und es auch schon möglich ist, auch solche Menschen länger in Untersuchungshaft zu nehmen. Das wäre sicherlich auch hier im bestehenden Fall möglich gewesen. Wer sich nicht geäußert hat bisher, die ich aber angefragt habe, ist die Thüringer Justizministerin Beate Meißner. Möglicherweise wird die sich auch noch mal etwas dezidierter irgendwann dazu einlassen. Dann war ja die Frage, oder vielmehr Georg Mayer hat dann das Polizeiaufgabengesetz in den Fokus gerückt, ja? Das ja in Thüringen zum Beschluss ansteht, also die Reform steht zum Beschluss an, und sagt, das ist also eine Debatte, die nach der Sommerpause geführt werden muss. Und die Reform sieht unter anderem vor, dass extremistische Gefährder, so wie dieser Abdul B. in Berlin einer gewesen ist, möglicherweise zukünftig eine elektronische Fußfessel bekommen könnten. Dann hätten die Behörden zumindest gewusst, wo er sich aufhält. Und das ist eine Debatte, die auch relativ schnell bundesweit Fahrt aufgenommen hat. Also auch Bundesinnenminister Dobrindt hat sich entsprechend eingelassen.
Jetzt muss man sagen, das Polizeiaufgabengesetz ist in Thüringen ja sehr umstritten und die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD hat eben keine eigene Mehrheit. Die kommen nur auf die Hälfte der Stimmen im Parlament und Linke und auch AfD, auch wenn die AfD sich jetzt irgendwie zu den Einzelheiten, glaube ich, gar nicht richtig geäußert hat, aber die haben beide gesagt, dieses BAG lehnen wir ab. Also momentan steht da keine Mehrheit, ne?
Ja, es gibt, es steht momentan keine Mehrheit. Es gibt insbesondere zu der Frage Fußfessel für Gefährder, muss man sich mal an eine der letzten Landtagsdebatten zurückerinnern, nämlich an die Einbringung dieser Reform. Da hat der AfD-Abgeordnete Ringo Mühlmann der Landesregierung und insbesondere dem Innenminister vorgeworfen, mit dieser Reform und mit diesem Passus, wo dann drinsteht, dass extremistische Gefährder elektronische Fußfesseln bekommen könnten, vorzubereiten, dass Meyer die elektronische Fußfessel für AfD-Abgeordnete oder für AfD-Mitglieder vorbereite, die ja in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen extremistisch beobachtet werden. Und dann könnte man ja sie irgendwann als Gefährder einstufen und Meyer wolle also alle AfDler in Fußfessel legen, möglicherweise. Ja, so hat er das suggeriert und angedeutet. Also das war schon eine mindestens absurde Debatte, die da geführt worden ist. Aber ich glaube, wir kommen nochmal zurück zum Ausgang und der Frage, wie eigentlich die Gefährdungslage in Thüringen ist, was das Thema extremistische Gefährder angeht.
Die ist ja in Thüringen, würde ich mal sagen, offensichtlich vergleichsweise übersichtlich.
Also ich muss mich korrigieren, islamistische Gefährder.
Ja.
Genau, die ist vergleichsweise überschaubar. Die Zahl der als gefährlich eingestuften Personen wird im niedrigen einstelligen Bereich angegeben.
Also irgendwas zwischen 1 und 4.
Irgendwas zwischen 1 und 4. Ich habe mal eine Zahl gehört, 6 bis 8. Aber die bestätigt ja auch niemand offiziell. Das sind sicherheitsrelevante Informationen.
Aber das wäre dann schon wieder ein höherer einstelliger Bereich.
Also es wird irgendwo in dem Bereich 1 bis 4, 5, 6 wahrscheinlich liegen. Wie gesagt, genaue Zahlen nennt das Innenministerium nicht, warnt aber genau wie der Innenminister vor einer immer bestehenden abstrakten Gefahr, auch wenn es keine konkrete Gefahr aktuell in Thüringen gibt.
Gut, und parallel dazu wird jetzt in der queeren Community viel über echte Sicherheit gesprochen. Es gibt Trauer, aber auch Kritik an der Politik. Viele bemängeln, dass nach den Anschlägen meist nur Symbolpolitik kommt und konkrete Unterstützung etwa bei Beratung oder Schutz und Finanzierung, wenn die Veranstaltung machen, einfach ausbleibt und fehlt. Und das queere Zentrum Erfurt zum Beispiel kämpft, wie so viele Vereine, auch um finanzielle Ressourcen. Und die queere Community lenkt den Blick auch auf die Gefahrenlage abseits von Islamisten. Also man muss ja sagen, Islamisten hatte man in Thüringen, zwar im Verfassungsschutzbericht, auch schon immer auf dem Zettel, aber hier hat man gesagt, ja, aber gerade für queere Menschen geht die Gefährdung in erster Linie von rechts aus.
Das ist in Thüringen sicherlich der Fall, genau. Das hat auch Theresa Ertel vom CSD Jena betont. Es wird zu wenig darüber gesprochen, dass diese Bedrohung eben nicht nur von Islamisten ausgeht. Queere Menschen erleben diese Anfeindungen in Thüringen bei ihren Veranstaltungen, bei ihren Demonstrationen, da vor allen Dingen dann wirklich von rechts. Angriffe, Drohungen und auch eine wachsende Unsicherheit bestimmen ihren Alltag. Das wird auch immer wieder betont. Genau, und ich würde nur das eine jetzt vielleicht nicht mit dem anderen vermischen. Ich glaube, man muss sehr genau auch nochmal über islamistische Gefährder reden, wenn man das Ganze bundesweit betrachtet. Und da sind islamistische Gefährder aus meiner Sicht wirklich eine Gefahr für die queere Community. Im Einzelfall oder im konkreten Fall in Thüringen verschiebt sich da die Lage einfach aufgrund des vorhandenen oder des geringeren Personenpotenzials an islamistischen Gefährdern, die wir hier haben, verschiebt sich da die Lage nochmal mehr in Richtung rechts. Was man, glaube ich, sagen kann, alle Extremisten haben in irgendeiner Form ein Problem mit dieser Community.
Auf jeden Fall. Und die Debatte wird uns weiter beschäftigen, also gerade die Debatte um eben die Verschärfung von Strafen.
Ja, auf auf der einen Seite und insbesondere natürlich werden wir genau nochmal auf die Sicherheitslage gucken, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Es gibt einige CSD-Veranstaltungen, die auch in Thüringen stattfinden noch in den nächsten Wochen, und da wird man natürlich ohnehin immer wieder Bezug nehmen, auch auf den Berliner Anschlag und möglicherweise eine Debatte auch über die Verschärfung von Strafen ja jetzt mal bis zum Ende führen und sie dann nicht wieder irgendwann stecken lassen, bis das nächste Mal Menschen sterben müssen und man dann wieder reflexhaft beginnt, über Strafrechtsverschärfung zu reden.
Jetzt machen wir einen harten Cut, aber wir bleiben zumindest in der Bundeshauptstadt in Berlin und wir gehen zu Bundeskanzler Friedrich Merz und man kann es schon sagen, seiner etwas vergurkten Vorstellung eines neuen Personaltableaus, zumindest in Teilen, hat er seine Regierung umgebildet. Vergangene Woche haben wir hier an der Stelle auch schon über Jens Spahn und seinen Rücktritt als
Fraktionschef
der CDU gesprochen, genau. Und mittlerweile wissen wir, dass Bundeskanzler Friedrich Merz für diesen Schritt jetzt gleich eine Umbildung seines Kabinetts vorgesehen hat. Und die hat, obwohl das als Befreiungsschlag gedacht war, erstmal für ordentlich Kritik gesorgt und ist richtig schön nach hinten losgegangen.
Genau, das war tatsächlich ein Eigentor, ein Rohrkrepierer, das kann man, glaube ich, viele Bezeichnungen für finden. Denn die von Merz her geplante Kabinettsumbildung, insbesondere auf dem Posten des Verkehrsministers, ging ja einfach deshalb schief, weil er morgens um vier keinen Nachfolger plötzlich mehr hatte für den Verkehrsminister Schnieder und jetzt Tage gesucht wurde, bis man jetzt sich mit Herrn Bilger einig geworden ist, dass er nun der Nachfolger wird.
Ich habe mich aber sowieso gefragt, warum hat er diesen einen Menschen, Mann, überhaupt gefragt?
Du meinst Fritz Günzler, den wahrscheinlich die wenigsten kennen.
Den Namen hatte ich schon wieder vergessen. Die wenigsten werden ihn wirklich kennen, außer wenn sie eine Passion für Finanz- und Steuerpolitik haben, weil er scheint ja irgendwie ein Finanzpolitiker zu sein und irgendwie Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater oder beides.
Steuerberater, ne? Im echten Leben, genau.
Genau, und der muss ja zunächst zugesagt haben und dann sich überlegt haben, mein Gott, ich habe ja doch von Verkehrspolitik gar keine Ahnung, ich möchte es doch lieber nicht werden. Und da kann man sich jetzt dann vielleicht über die charakterliche Eignung eines solchen Mannes an so einer Spitzenbehörde, an der Spitze einer solchen Behörde, natürlich echt, sie kann man in Zweifel ziehen und warum Merz überhaupt an den gedacht hat. Also er scheint ja über den Charakter des Menschen nicht so richtig viel gewusst zu haben.
Ja, das mag so sein. Man könnte natürlich auch auf die Idee kommen, dass Friedrich Merz einfach eine sehr dünne Personaldecke insgesamt nur noch hatte in der CDU. Also wenn man sich diese ganzen Probleme mal anschaut.
Also das wird mit Sicherheit auch sein und wahrscheinlich wollte er da irgendeine, keine Ahnung, wo kam der jetzt noch her, Niedersachsen oder was?
Günzler.
Ja, ist das Niedersachsen. Also wahrscheinlich ging es wieder um irgendeinen Regionalproport, würde ich mal fast schätzen. Und sonst hätte man ja auch sagen können, guck mal, da hatten wir doch auch jemanden, da hätte man auch Christian Hirte fragen können, ob er nicht mal Verkehrsminister werden möchte.
Aber Christian Hirte ist natürlich auch jemand, der wahrscheinlich selbst den eingeweihtesten Hörern dieses Podcasts nur ganz am Rande noch bekannt ist. Wer ist denn Christian Hirte nochmal?
Christian Hirte ist sogar stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in Thüringen. Er war mal der Beauftragte für die neuen Bundesländer und hat irgendwie größte Bekanntheit erfahren, als er die Wahl von Thomas Kemmerich seinerzeit, dem berühmten FDP-Politiker,
da ist er wieder, der Herr Kemmerich,
kurzzeitig Ministerpräsident in Thüringen war, als er diese Wahl begrüßt hat, beziehungsweise ich glaube Thomas Kemmerich per sozialen Medien.
Hat er ihm damals gratuliert.
Ja, genau, gratuliert. Und das fand Angela Merkel wiederum nicht ganz so
prickelnd. Die damalige Bundeskanzlerin.
Ja, genau. Aber an die erinnert man sich wahrscheinlich eher.
Ja,
noch.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall ist er dann ein Opfer von Frau Merkel geworden und war dann seinen Job als als Staatssekretär, oder?
War
Staatsminister? Oder ich weiß es gar nicht.
Er war damals parlamentarischer Staatssekretär.
Genau, das war irgendwie, hinterher war Carsten Schneider war dann ja irgendwie Staatsminister im Bundeskanzleramt für den gleichen Job, ne?
Genau.
Genau. Aber er war noch Staatssekretär und hat diesen Job gemacht als Beauftragter für Ostdeutschland und war den Job dann los. Also dieses Merkel-Opfer, Christian Hirte, hätte jetzt natürlich wieder eine zweite Chance unter Merz bekommen können.
Er hat sich nämlich so lange gehalten, dass er ja jetzt unter Merz wieder parlamentarischer Staatssekretär geworden ist,
genau,
in eben jenem Verkehrsministerium, dem jetzt der Minister verlustig gegangen ist. Aber offenbar hat Herr Hirte in den Überlegungen keine Rolle gespielt. Könnte man nochmal darüber reden, wie es Friedrich Merz eigentlich mit dem Osten hält?
Genau, es hieß sogar, aber mal so zum Ende der Woche hin, der Ministerpräsident, also Mario Vogt, habe da durchaus mal ganz kurz versucht, diesen Namen zu platzieren. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt Hirte für keine schlechte Wahl gehalten.
Das hätte man wahrscheinlich...
Aber ich glaube, zwei Ostminister...
Hätte man, warum nicht zwei Ostminister? Ja, was spricht gegen zwei Ostminister?
Nein, aber im Westen hätte man gesagt, zwei Ostminister, das geht doch nicht.
Ja, und acht Westminister.
Genau, ja, das richtig.
Finden wir im Osten manchmal auch, dass das nicht geht.
Ja, das finden wir auf jeden Fall, dass es nicht geht.
Wenn Herr Merz tatsächlich das, was er ja immer auch vor der Wahl gesagt hat, ja, dem Osten auch Aufmerksamkeit schenkt und wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, also wir haben jetzt etwas über ein Jahr diese Bundesregierung aus Schwarz-Rot, die man ja nicht mehr große Koalition nennen kann, ob ihrer Stärke. Wenn man sich dann anguckt, welche Rolle der Osten spielt, also dann hätte Herr Merz mit einem zweiten Ostminister vielleicht wirklich mal einen Befreiungsschlag gelandet, zumal er ja für den anderen Ostminister am Kabinettstisch überhaupt nichts kann. Das ist ja Carsten Schneider aus Erfurt, der Umweltminister.
Genau.
So, aber das ganze Thema führt uns ja auch zu einer Debatte über den Umgang und die wird Umgang in der Politik miteinander, ja.
Und den Stil von Herrn Merz.
Und den Stil von Herrn Merz. Die wird ja gerade auch in Thüringen befeuert von der Thüringer Gesundheitsministerin Katharina Schenk, die auch stellvertretende SPD-Vorsitzende hier im Land ist. Wenn ein Bundeskanzler so sagt, sie so zu seinem eigenen, mit seinem eigenen Personal umgeht, wie solle man dann noch glauben, dass ein Reformkurs, der oft auch Irritationen abverlangt, wie soll man da noch glauben, dass es sich lohnt, Feedback zu geben und gemeinsam zu diskutieren, wenn selbst das eigene Personal rausgekehrt wird, wie mit so einem Besen? Ich finde, dass einen unterirdischen menschlichen Umgang, so macht man das einfach nicht, egal wie unzufrieden man ist. Und dann sagt sie noch, also wenn dieser Umgang das neue Normal wird, dann bin ich raus. Das kann man jetzt auch auf verschiedene Personalien der letzten Tage wahrscheinlich anwenden.
Das stimmt. Auch Tino Sorge, den erwähnen wir deswegen unter anderem, weil er nicht nur jetzt seinen Job als Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium los ist, sondern weil er aus Thüringen kommt. Den werden aber auch die wenigsten wahrscheinlich kennen und die wenigsten auch mit Thüringen noch in Verbindung bringen. Der ist nämlich 1975, ich habe es mal nachgeschaut, in Ilmenau geboren und hat dann sich aber mehr oder weniger nach Sachsen-Anhalt aufgemacht. Also er hat noch in Jena studiert, aber dann auch schon in Halle und in Lyon und sitzt seit 2013 immer für den Wahlkreis Magdeburg im Deutschen Bundestag. Ich glaube, er hat aber nur anfangs mal, wenn überhaupt, das Direktmandat errungen.
Also aber er ist zumindest ein renommierter Gesundheitspolitiker.
Genau, er ist also durchaus ein renommierter Gesundheitspolitiker, jetzt Anfang 50, also im besten Alter. Und der ist jetzt also auch ausgetauscht worden, also ein Opfer dieser Umbildung geworden. Jetzt kann man sagen, okay, der neue Gesundheitsminister Carsten Lindemann, der hat ja selber, wie er vergangenes Jahr, glaube ich, war es nochmal so eingestanden hat, naja gut, warum sollte ich jetzt Gesundheitsminister werden? Also ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Der jetzt sagt, naja, ich muss mich da wohl mal einarbeiten. Ich würde schätzen, er bringt jetzt erstmal auf jeden Fall einen Staatssekretär mit, der Ahnung hat und ihm hilft bei der Einarbeitung. Und da hat er möglicherweise oder ganz offensichtlich nicht Tino Sorge im Blick gehabt. Ja. Und Tino Sorge hat aber dann also richtig offensichtlich aus Enttäuschung auch das Florett beiseite gelegt und mal so ein bisschen die Keule rausgeholt und Folgendes zum Besten gegeben. Die Entscheidung des Bundeskanzlers nehme ich zur Kenntnis, dass er sie anstelle eines persönlichen Gesprächs mit mir zuerst in Parteigremien und vor der Presse verkündet hat, bleibt seine eigene Stilfrage. Da ist sie wieder, die Frage des Stils und Umgangs. Und dann hat Sorge noch mit Ironie fortgeführt. Der Kanzler werde seine Entscheidung angesichts der Ereignisse der letzten Tage und am Vorabend mehrerer Landtagswahlen mit Bedacht getroffen haben. Wobei ich mich gefragt habe, warum sagt er da was vom am Vorabend mehrerer Landtagswahlen? Weil das ist ja noch ein bisschen hin, aber es war wahrscheinlich auch das ironisch.
Er wollte die Nähe von, bestimmt.
Die Nähe, genau. Und jetzt wörtlich zu hoffen bleibt, dass sie, also die Entscheidung des Kanzlers, einer übergeordneten Logik folgt als die Summe einzelner Personalentscheidungen. Na gut, daran kann man zweifeln.
Weißt du, was ich mich gefragt habe bei diesem Statement? Hm. Ob er dieses Statement wirklich mit Bedacht aufgeschrieben hat oder ob er da die KI benutzt hat, die unser Thüringer Ministerpräsident ab und zu mal nimmt.
Ja, ich habe auch echt gedacht, ja, witzigerweise habe ich vorhin sogar noch mit einer Kollegin drüber diskutiert, ob deswegen so etwas da reingerutscht ist.
Ja, weil ganz offensichtlich, und das kam ja dann heute, wir zeichnen wie immer am Dienstag auf, kam das ja heute dann immer deutlicher auch zum Vorschein, mehrere Medien berichten darüber, dass ja offenbar Herr Sorge ja doch angerufen wurde vom designierten Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann, der ihm eben mitgeteilt hat, lieber Kollege, das war's für dich an dieser Stelle. Und dann haut er da so ein Ding raus. Das ist dann wirklich verletzte Eitelkeit.
Genau, und ja, der Kanzler kann jetzt auch nicht jeden anrufen.
Zumindest nicht in der zweiten Reihe, ich meine.
Ja, das meine ich mit jedem. Also kann man, wie gesagt, auch als Stilfrage sehen, aber ich glaube, er hat einiges zu tun und die Minister suchen sich ihre Staatssekretäre aus und die Minister sagen auch dann, du bist dabei oder du bist nicht mehr dabei. Ne? Ja.
Aber das fand ich jetzt auch so ein bisschen. Was ins Rutschen in der CDU? Was ist dein Eindruck?
Das finde ich jetzt auch so ein bisschen Mimimi. Also ein wenig schon. Also es gab in der Vergangenheit zumindest Kritik in dieser Art und Weise. An Merz nicht, weil jetzt derartige Kritik, es gibt ja auch zum Beispiel diesen Spruch des Bremer Landeschefs Heiko Strohmann, der gesagt hat...
Dass du den Namen drauf hast.
Ja, den habe ich abgeguckt. So. In Richtung von Merz, sie leiten hier keine Firma, sondern eine Partei. Und das ist offensichtlich im Bundesvorstand gefallen, diese Äußerung. Und da hat man sich in der Vergangenheit immer mit Kritik zurückgehalten, weil man wusste, das Gremium ist so groß, da wird sowieso was nach außen dringen. Das ist offensichtlich jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt geht man also mit offenem Visier gegen Merz vor und sagt, weißt du was, was du da machst, ist richtig Mist. Und hör auf damit. Ja. Und ja, also der Rückhalt schwindet.
Lass uns noch mal ganz kurz auf den Ausgang der Debatte gucken und nicht den ganzen Ausgang, sondern die verkorkste Abberufung von Schnieder, dem Bundesverkehrsminister. Hat das auch Konsequenzen für Thüringen?
Man könnte es befürchten, weil erst in diesem Monat, da hatte der Bundesverkehrsminister nämlich Mario Vogt einen Brief geschrieben und die gute Nachricht verschickt, ja, die Finanzierung, die steht jetzt und erstmals sei nämlich im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres und in der Finanzplanung bis 2030 das Geld eingestellt für den Bedarfsplan Schiene. Das war bislang nämlich nicht der Fall. Und jetzt ist Schnieder Geschichte. Und wie sieht das mit dem Nachfolger aus?
Genau, da geht es ja um den Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung. Vogt hatte sich gefreut, als er diesen Brief erhalten hat, weil eben seit Jahrzehnten genau um dieses Projekt gerungen wird. Und endlich habe es das entscheidende Signal aus Berlin gegeben. Viele Gespräche und enger Austausch mit der Bundesregierung hätten zu einem entscheidenden Beitrag geführt, ja, und dann auch den Durchbruch erzielt. Muss ich ja mal erinnern, als Merz zu seinem Antrittsbesuch hier war, hat er die Mitte-Deutschland-Verbindung zur Chefsache erklärt. Dann war offenbar kein Geld da. Dann ist ja hat das Sommerfest der Landesregierung stattgefunden in Berlin. Dann gab es das Treffen mit Schnieder. Dann ging Schnieder vor die Presse und hat gesagt, jetzt klappt's doch. Und dann kam dieser erlösende Brief.
Ja, und dann, aber es gab ja im Juni, hatte das Bundesverkehrsministerium nochmal auf Anfrage mitgeteilt, irgendwie die Finanzierung ist doch nicht gesichert, weil keine Eigenmittel zur Verfügung stehen. Genau. Also es war ja ein Hin und Her. Und
danach kam Sommerfest und dann...
Genau, und der frühere Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte auch irgendwie in einem Brief an den Bundeskanzler damals noch gesagt hier oder geschrieben, die Zusage von Berlin, die lege doch vor, ne? Und nur weil der zuständige Minister jetzt nicht mehr da sei, also damals noch ein anderer, weil irgendwie die Zusage an Ramelow, die lag natürlich schon ein paar Jahre zurück. Ne? Also es war ein Hin und Her, aber wie man jetzt hört, der Thüringer Ministerpräsident auch vermeintlich ganz gut mit dem Nachfolger, also mit dem neuen Verkehrsminister Bilger. Und dementsprechend, sage ich jetzt mal so, dürfte da nichts mehr anbrennen. Zumal, ich glaube, Merz kann hinter so etwas auch mittlerweile nicht mehr zurück. Also er kann den Osten jetzt nicht weiter hängen lassen, wie bei vielen anderen Sachen, wo der Osten ja wirklich oftmals hinten runterfällt.
Ja, und das hört man auch vom Infrastrukturminister Steffen Schütz, also vom Thüringer Infrastrukturminister, der ja zuständig ist für das Projekt und der eben auch uns heute gesagt hat, in einem Telefonat, die Zusage kam vom Bundesverkehrsminister und nicht von Herrn Schnieder. Und da wäre es ihm auch völlig egal, wer der Bundesverkehrsminister ist. Er geht davon aus, dass das Ganze umgesetzt wird und dass das Ganze jetzt dann auch kommt.
Ja, genau. Und eine ähnliche Stimme gibt es auch von Mario Vogt dazu, der also auch darauf setzt, dass die Zusage einfach steht.
Ein Thema haben wir noch.
Ja.
Wir sind auf Seite 5 unten.
Ja, ich merke es gerade. Und das ist mittlerweile auch witzigerweise das Thema, hat natürlich mit Thüringen zu tun, aber ist mittlerweile auch in Berlin aufgeschlagen. Also wir haben heute so ein bisschen die Berliner Tage aufgerufen. Es geht um die Liste der Eingeladenen, also der Anzuhörenden, die in Thüringen zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren etwas sagen sollen. Und da fürchtet man, ja, in Berlin, konkret im Bundesaußenministerium, dass die Liste der Eingeladenen da durchaus weitreichende diplomatische Verwicklungen vielleicht auslösen könnte. Warum, Fabian?
Schauen wir mal von vorn drauf. Es wird ja seit Jahren darüber diskutiert, ob ein AfD-Verbotsverfahren geprüft werden soll, angestoßen werden soll, eingeleitet werden soll. Und für Ende September ist dazu im Thüringer Landtag eine Anhörung geplant mit Expertinnen und Experten. So läuft das eben auch ab. Auf dieser Liste stehen einige Namen, die auf den ersten Blick eher überraschen. Vielleicht nochmal eins davor gesetzt. Diesen Antrag hatte die Linke durch den Thüringer Landtag gebracht und ist jetzt auch durchgesetzt, dass eben bundesweit das erste Anhörungsverfahren in einem Landtag dazu stattfinden soll. Und jetzt wieder zu der Namensliste. Da hast du mal drauf geguckt. Da gibt es ein paar überraschende Personen, die da auftauchen.
Genau, wir haben ja mehrfach mittlerweile darüber berichtet, nämlich also über die ersten, die da draufstehen zumindest. Also Habe Kerkeling, der bekannte Entertainer. Dann Hans-Jörg Maaßen, der, sag ich mal, sehr rechtsabgebogene ehemalige Bundesverfassungsschutzchef. Früher mal CDU-Mitglied, dann irgendwie Werteunion, naja, ist alles bekannt. Dann auch Thürings ehemaliger Innenminister und Ex-Bundesverfassungsrichter Peter Huber. Und dann kommen noch zwei andere Namen, wo man sich wirklich fragt, also jetzt ist natürlich, also jetzt haben wir das mal ganz oben angesiedelt.
Ja, genau, die AfD wollte, also die Thüringer AfD wollte offenbaren, dass sie nicht nur die deutsche Gäste sich äußern sollen, sondern auch ausländische Politiker. Dafür sollten über das Auswärtige Amt und die jeweiligen Auslandsvertretungen Fragen auf diplomatischem Weg weitergeleitet werden. Und zwar an den US-Außenminister Marco Rubio, den russischen Außenminister Sergej Lavrov und an den ungarischen Außenminister Peter Csiártó. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Genau. Wie war die Reaktion?
Ja, also ich würde sagen, auf die Aussagen dieser drei werden die Thüringer Abgeordneten wohl verzichten müssen. Das Auswärtige Amt hat also an die Landtagsverwaltung eine Mail geschickt, jetzt kürzlich, die uns in die Hände fiel. Und darin hat das Auswärtige Amt geschrieben, dass die erbetene Zustellung an betreffende Politiker aus rechtlichen wie politischen Gründen nicht vorgenommen werden könne. Und der Ausschuss soll deshalb von der geplanten Anhörung auswärtiger Staaten Abstand nehmen. Und das Auswärtige Amt ist sogar noch ein wenig, also Bundesaußenministerium, ist noch etwas deutlicher geworden und schrieb, das würde nicht im Einklang mit der Außenpolitik des Bundes stehen und dürfte zu einem außenpolitischen Schaden führen. Soweit wollen wir es ja dann vielleicht doch nicht kommen lassen.
Das ist richtig. Und auch innerhalb Thürings ist ja die Begeisterung für die Einladung dieser Herren nicht sonderlich groß. Die linke Abgeordnete, Juristin Ulrike Grosse-Röttich, hat gesagt, sie könne diese Reaktion des Bundes gut nachvollziehen. Es gehe hier schließlich um die deutsche Rechtsordnung. Da könne man nicht die Hilfe von Rechtspopulisten von außen in Anspruch nehmen. Das sei nicht sachgerecht.
Genau, und der Christdemokrat, also CDU-Landtagsabgeordneter, ebenfalls Jurist Stefan Schad, sieht das ähnlich. Es erschließe sich ihm nicht, was ausländische Politiker zu einer rein deutschen verfassungsrechtlichen Frage beitragen könnten, hat er uns nämlich mitgeteilt. Und es gibt eigentlich bislang nur einen, von dem wir zumindest wissen, der sich bei uns geäußert hat, der hat eine dezidiert andere Meinung.
Genau, die wollen wir der Vollständigkeit halber natürlich auch nochmal mitgeben. Das ist der Vorsitzende des zuständigen Justizausschusses, der AfD-Abgeordnete Ringo Mühlmann. Und der sieht das in seiner Funktion als AfD-Abgeordneter naturgemäß anders. Er sagt, es könne eben nicht sein, dass das Auswärtige Amt die Anfragen aus politischen Gründen nicht weiterleiten würde. Schließlich gehe es um den Beschluss eines Parlamentsgremiums. Seine Fraktion werde jetzt prüfen, welche Alternativen es gibt. Zum Beispiel könnte man die Leute ja auch direkt anfragen. Und ich sag mal, wenn wir jetzt an Herrn Rubio nochmal denken, die AfD hat ja beste Kontakte in die USA und auch auswärtige Beziehungen, wenn man mal die Vergangenheit so ein bisschen anschaut.
Jetzt gibt's bald Post von Höcke oder von Mühlmann, man weiß es nicht.
Post von Höcke. Na gut. Genau, aber da schauen wir weiter drauf, wie das Ganze weitergeht und werden auch sicherlich hier noch das ein oder andere Mal über dieses Anhörungsverfahren sprechen.
Ja, kommen wir last but not least zu unserer beliebten Rubrik Tops und Flops der Woche. Und ich habe uns den Top mitgebracht. Unsere höchstgeschätzte Kollegin Elena Vogel hat in der vergangenen Woche darüber geschrieben, und zwar, dass das beliebte Musikfestival Highfield wieder nach Thüringen kommen soll. Das ist zumindest eine Forderung, und zwar von Lennart Geibert, dem CDU-Landtagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der Jungen Union. Der sieht nämlich eine Chance, nachdem das ja aus Thüringen abgewandert war, nach Leipzig, dort jetzt zum letzten Mal stattfinden soll, hat er gesagt, ja, aber diese Gelegenheit sollte man sich doch nicht entgehen lassen. Jetzt muss man wissen, das Highfield war ja ursprünglich mal in Thüringen. Der Name kommt nämlich, weil es in hohen Felden immer stattgefunden hat, von Highfield, hohes Feld. Und da hat er recht. Warum, wenn er das hinkriegt, also mit Touristikern, mit Gastronomen, mit anderen Organisatoren, mit Sponsoren, das hier auf die Beine zu kriegen, dann könnte das wirklich Zehntausende Menschen anlocken.
Ja, ich teile die Einschätzung. Das ist unser Top der Woche. Ich bin ganz entzückt, dass die Junge Union mal so eine Forderung aufmacht, nachdem die letzte, die mir erinnerlich ist, die Abschaffung des Bürgerbeauftragten war.
Das stimmt. Ja. So, und du hast jetzt den Flop der Woche.
Genau, ich habe den Flop der Woche mitgebracht. Das ist Tino Sorge, der CDU-Gesundheitspolitiker im Deutschen Bundestag und jetzt mittlerweile ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium oder bald ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär, denn es gibt ja bald einen neuen Gesundheitsminister, Carsten Linnemann. Und Herr Sorge hat sich sehr öffentlich und sehr direkt über seine Abberufung geäußert, dabei den Kanzler Friedrich Merz ja scharf kritisiert. Eine Stellungnahme, die aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, von verletzten Eitelkeiten nur so trotzt. Denn Sorge hat noch behauptet, er sei gar nicht informiert worden, sondern hätte das Ganze über die Medien erfahren, so sinngemäß, dass er jetzt abberufen werde. Dabei kam jetzt in den letzten Tagen raus, dass ja Carsten Linnemann ihn sehr wohl offenbar angerufen hat. Und da sagen wir Flop der Woche. Und warum Tino Sorge? Tino Sorge ist zwar nicht ursprünglich Thüringer Politiker, aber er ist ein Thüringer. Er ist nämlich in Ilmenau geboren und deswegen kann er in unserem Podcast auch mal Flop der Woche sein. Und lieber Tino Sorge, schöne Grüße an der Stelle, falls Sie den Podcast Tacheles Thüringen noch nicht so oft gehört haben. Man kann auch, wenn man mal Flop der Woche war, irgendwann mal Top der Woche sein. Mal sehen, ob Ihnen das gelingt.
Genau. In diesem Sinne, Fabian, es hat wieder Spaß gemacht.
Es war mir eine Freude. Bis nächste dahin. Woche.
Ein Podcast von Funke.